herzlich willkommen bei Mal eben entdeckt. Heute hört ihr die erste Folge einer neuen Reihe, die es jetzt neben den Wissensfolgen geben wird. Ich möchte nämlich Menschen interviewen, die sich für Themen rund um Forschung und Wissenschaft begeistern und mit ihnen einfach darüber sprechen, ja, was sie so begeistert. Und ich freue mich riesig auf all die spannenden Geschichten und Einblicke in andere Themen. Und los geht's gleich heute mit meinem ersten Interviewgast. Mein erster Interviewgast, der macht etwas mit Bio, zumindest steht es in seinem Tinder-Profil oder stand in seinem Tinder-Profil, als ich ihn damals kennengelernt habe. Und sonst gab es da nicht so viel, was er über sich verraten hat, darum darfst du dich jetzt mal selber vorstellen.
Ja, hallo, danke erstmal für die Einladung und dass ich heute hier bei deinem Podcast dabei sein darf. Genau, was mit Bio ist ja ein bisschen ein weites Feld. Ich habe tatsächlich Biologie studiert nach der Schule. Hab in Ulm meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Und was mit Bio habe ich reingeschrieben, weil gern ja immer die Frage kommt, du hast doch Bio studiert. Sag mal was über diese Pflanze, über dieses Tier, über was auch immer. Und ja, deshalb habe ich irgendwas mit Bio gemacht.
Ich fand es auf jeden Fall interessant, weil die meisten, also die anderen Profile, die ich mir so angeschaut habe, da wurden mir ziemlich viele Leute vorgeschlagen, die was mit Bio machen. Aber die haben halt alle reingeschrieben, ja, ich schreibe gerade meine Doktorarbeit über das und das und das. Oder ich bin Gruppenleiter oder keine Ahnung was. Die haben das halt alle so ein bisschen, ja, spezifiziert und so dargestellt, als wäre es was ziemlich Geiles, was sie machen. Und einfach nur mit Bio fand ich dann sehr interessant.
Erfrischend tief gestapelt.
Ja gut, weiß man ja nicht, weil mit Bio kann man ja auch so einiges machen.
Ja, genau.
Vielleicht arbeitest du ja auch mit Bioprodukten, aber irgendwie bin ich gleich davon ausgegangen, dass es was mit dem Biologiestudium oder so zu tun hat.
Und da hattest du völlig recht. Und ich glaube, in der ersten Nachricht stand, ich mache auch was mit Bio.
Ja, damals habe ich noch was mit Zuckmücken gemacht.
Mhm. Hardcore-Biologie.
Und ich habe dich auf eine Exkursion eingeladen, auf der wir Insekten suchen, die wir bis heute noch nicht durchgeführt haben.
Ja, wir waren auf dem Boden unterwegs. Aber
das war zumindest das Ziel, aber da war es zu kalt noch.
Ja, das war Anfang des Jahres, ja, war zu kalt.
Okay, also jetzt hat sich schon ein bisschen rausgestellt, dass ich meinen Interviewgast wohl schon ein bisschen länger kenne und auch noch über ein Datingportal kennengelernt habe. Mein Interviewgast ist Raimund, mein Mann. Und der macht, ja, er macht was mit Bio und erzählt uns heute ein bisschen was darüber, was er macht und wieso er nicht reingeschrieben hat, über was für ein geiles Thema seine Doktorarbeit gerade schreibt. Ja, dann erzähl doch mal, was machst du so mit Biologie?
Also tatsächlich habe ich schon einiges mit Biologie gemacht oder auch eher Richtung Medizin. Genau, wie gesagt, habe ich Biologie studiert, ganz klassisch. Also
Biowissenschaften.
Es hieß einfach nur Biologie, okay. Also auf dem Zeugnis steht dann Bachelor of Science Biologie und Master of Biology, also wirklich einfach nur Biologie, weil in Ulm, wo ich studiert habe, gab es keine so strenge Spezialisierung, dass es dann irgendwie ein Master of Molekularbiologie gewesen wäre oder sonst irgendwas, sondern es war halt einfach, ja, als englischsprachiger Studiengang allgemeine Biologie. Aber man konnte sich dann trotzdem ein bisschen spezialisieren, was die Vorlesungen angeht. Und im Bachelor und im Master habe ich mich dann auf Neurobio spezialisiert, weil ich das irgendwie von der Auswahl, von den Auswahlmöglichkeiten her am spannendsten fand.
Und warum hast du überhaupt angefangen, Bio zu studieren? Du hättest ja auch Chemie oder Physik machen können.
Boah, meine Lieblingsfächer im Biostudium. Naja, nach der Schule war eben die Frage, was mache ich jetzt? Und irgendwie, ja, war schon so ein bisschen der Gedanke, ich habe jetzt ein Abi, also studiere ich. Da bin ich natürlich.
Klassisch.
Ja, klasse, es ist doof, aber ich habe dann nicht wirklich dran gedacht, irgendwie vielleicht eine Ausbildung zu machen. Würde ich jetzt mittlerweile vielleicht anders machen, weil ich Gärtnern zum Beispiel ziemlich cool finde.
Ja, auch was mit Bio.
Ja, die, oh, ja, ist draußen.
Also. Mit Pflanzen.
Pflanzen und Tierchen vielleicht.
Ja.
Genau, aber dann habe ich mir halt überlegt, was zu studieren und dann orientiert man sich halt vielleicht so an den Fächern, die man halt hatte und was mich eben am meisten interessiert hat und wo ich auch mein Abi drin geschrieben habe, war halt Biologie einfach. Ohne mir jetzt größere Gedanken zu machen, was man danach vielleicht damit anfangen könnte,
Ja, aber das machen sich ja die meisten nicht. Also
Genau, und während der Oberstufe hatten wir auch, wie hieß denn das, Studienorientierung. Also da konnte man einfach in die Uni fahren und dann haben die Fächer vorgestellt quasi. Und eins war in Stuttgart, war eher so ein bisschen Biotechnologie. Ja, haben uns verfahren und sind zu spät zu der Veranstaltung gekommen und sind dann irgendwo in Vaihingen-Enz gelandet, statt in Stuttgart-Vaihingen. Das war ein bisschen dusselig. Aber ja.
Ja gut, ihr kamt ja auch von der Alp oder so und da ist man
Ja,
einfach nicht in der
die
Großstadt.
50 Kilometer war einfach zu viel für uns.
Und ihr konntet auch keinen fragen, weil ihr eine Fremdsprache gesprochen habt.
Eben, und wir waren sowieso zu spät dran. Egal. Das hat dann nicht stattgefunden.
Ja,
Aber es
aber
ist trotzdem Biologie geblieben dann, genau.
ja, aber es ist ja auch, also ich meine, oft gibt es ja so die Geschichte, dass man dann schon als kleines Kind am liebsten draußen im Matsch gespielt hat und schon immer Forscher werden wollte. Das war bei dir jetzt nicht so.
Das Einzige, was wir gemacht hatten, war eine Exkursion in der 6. Klasse in den Wald bei der Schule, wo man dann irgendwie so Punkte gekriegt hat. Die erste Gruppe, die einen Brennnessel einsammelt und sowas und aus irgendwelchen Holzstöckchen eine Pfeife bastelt. Aber das war halt eben in der 6. Klasse und ich hatte
Was
irgendwie
ist das?
nie,
Holunder oder sowas?
genau,
War das
Holunder, den kann
Holunders?
man aushöhlen und dann kann man dann eine hübsche Pfeife damit schnitzen. Aber ich hatte irgendwie noch nie so ein klassisches Ding wie ich will Astronaut, Feuerwehrmann, Arzt werden. Deshalb stand ich auch ein bisschen blöd da, einfach nach dem Abi, weil ich mir dann was überlegen musste, was ich machen möchte.
Aber ich glaube,
Und
Biologie
dann.
ist dann gar nicht die schlechteste Wahl.
Nee, was würde ich jetzt auch so sagen?
Okay, du hast vorhin gesagt, dass du dich auf Neurobiologie so ein bisschen spezialisiert hast.
Genau, also es stand Molekular, Neuro, Molekularbiologie, Neurobiologie und Ökologie zur Auswahl. Und von den Vorlesungen, die wir hatten, unter anderem auch medizinische Nebenfächer, hat mich das einfach am meisten interessiert.
Das fand ich auch super spannend. Das habe ich auch irgendwie ganz lange überlegt, ob ich das machen will, weil ich in der Schule schon irgendwie alles mit so Synapsen und so, das fand ich immer total spannend. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles, was Neurobiologie am Ende ist.
Ja, aber Synapsen sind schon großer Teil davon auf jeden Fall, sonst funktioniert das Ganze nicht.
Weiß noch, dass wir so ein Plakat basteln mussten, wo man so die Reizübertragung im synaptischen Spalt dann darstellen musste. Und das mochte ich voll, weil ich ja auch total mag, sowas zu basteln und so.
Präsynapse und
Ja,
Postsynapse.
genau. Obwohl, hast du, glaube ich, auch mal erzählt, dass es eigentlich viel komplexer aufgebaut ist, als
Ja
wir
gut,
das
diese
damals hatten.
klassische Zeichnung ist schon ein bisschen rudimentär, auch von einem Neuron einfach, aber das tut es, um die Prinzipien darzustellen. Aber es gibt so viele verschiedene Arten von Synapsen und Übertragungen und es ist nicht einfach nur diese eine Synapse und der eine postsynaptische Teil im Prinzip.
Ja, ist ja auch ganz oft so, dass Sachen, die man jetzt in der Schule lernt oder auch in den ersten Semestern im Studium, dass die wirklich ja schematisch einfacher dargestellt sind. Also ich glaube, das war auch so, die Leute, die Chemieleistungskurs hatten, die haben ganz, warum das so? Weil ich Chemie gesagt habe.
Nein,
Ach so.
weil die sich eine andere Vorstellung wahrscheinlich gemacht haben
Nee, die
davon.
haben halt irgendwie ganz andere, ja, wahrscheinlich die Modelle, die wir dann im Studium gelernt haben, Atommodelle und sowas. Und das hatten wir im Grundkurs natürlich gar nicht. Und
Ach,
darum,
solche
das,
Sachen,
genau,
ja.
das war dann viel vereinfachter für uns dargestellt, weil wir das sonst nicht begreifen können oder es einfach auch
Ja.
nicht notwendig war, um einfach erstmal andere Dinge zu verstehen.
Naja, 8. Klasse Chemie ist halt schon nochmal ein bisschen ein Einstieg einfach erstmal. Wird man halt ganz überfahren mit den
Ja,
ganzen Schalen,
das war dann in
Modellen
der
und so.
Oberstufe, da
Ja.
hat sich ja bei uns dann aufgeteilt und dann die, die das halt mehrere Stunden hatten als wir, die haben
Ja.
ganz komplexer gelernt. Und ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass man irgendwie so Modelle entwickelt. Und das stelle ich mir auch ziemlich kompliziert vor, wenn du so ein, ich weiß nicht, du erforschst so einen Vorgang, der hochkomplex ist, den du erstmal versuchst zu verstehen. Und dann musst du ihn wieder so runterbrechen, dass du es anderen erklären oder beibringen kannst.
Na, die Physiker machen das ja ganz gerne, dass sie dann Sachen vereinfachen. Die Kuh, die stellen wir uns jetzt einfach mal als Kugel vor oder
Ja,
solche
okay.
Sachen. Näherungsweise, und dann stimmt das schon. Aber so geht es halt auch einfach leichter und kann man leichter begreifbar machen, solche Sachen.
Okay, also du hast dann dich auf Neurowissenschaften spezialisiert und
Genau.
was hast du dann, ja, was hast du zum Beispiel für in deiner Masterarbeit gemacht?
Also, ich werde noch sagen, dass Neurowissenschaften an sich auch schon wieder ein weites Feld ist, weil wir hatten dann auch Vorlesungen zu
Biologie.
Biologie, genau. Zum Beispiel haben wir Versuche mit Entenküken gemacht oder mit Ameisenorientierung.
Insekten.
quasi. Ja. Bei 30 Grad im Schatten in der Sonne.
Okay.
Ja, genau. Und ja, Masterarbeit ist ja dann auch immer so eine Sache, wo möchte ich das machen, welche Arbeitsgruppen gibt es überhaupt? Und an biologischen Arbeitsgruppen gab es eben eine, die sich mit dem Nervensystem von Taschenkrebsen beschäftigt hat.
Mhm.
Eine andere hat eben auch Orientierung von Ameisen untersucht und ich glaube Heuschrecken waren dann noch dabei. Dadurch, dass wir aber medizinische Neurowissenschaften als Nebenfach hatten im Master, habe ich da einfach in der Arbeitsgruppe angefragt, ob ich da meine Arbeit dann machen kann. Hat dann auch funktioniert tatsächlich. Das war ziemlich cool, weil das eine Arbeitsgruppe war, die sich mit der Alzheimer-Erkrankung beschäftigt hat. Und deshalb war halt mein Thema von der Masterarbeit auch also hat sich damit auch beschäftigt quasi oder wie soll man sagen?
Das, denn du hast auch eine Fragestellung aus dem Themenbereich der
ja, genau.
Erforschung der Alzheimer-Erkrankung
bearbeitet. Ja, aber das ist ja auch ein weites Feld. Ich meine, man kann ja nicht einfach so Alzheimer erforschen. Das ist ja zu komplex dafür, dass das schon seit über 100, fast 20 Jahren bekannt ist oder zum ersten Mal beschrieben wurde, die Krankheit. Weiß man halt schon ein bisschen mehr drüber, aber man ist halt von der Heilung zum Beispiel auch noch weit entfernt. Und bei mir in der Masterarbeit ging es dann um zwei Schlüsselproteine, die bei der Entstehung dieser Plaques, die es eben gibt im Verlauf von der Alzheimer-Erkrankung, die daran beteiligt sind, ein Enzym und ein Transportprotein, wie die miteinander interagieren.
Das heißt, ihr habt dann eine Menschenuntersuchung gemacht?
Nee, das ist schwierig, Menschenversuche zu machen.
Ja, okay, die Frage war jetzt ganz nee, unabsichtlich gesetzt.
Ja, nee, also für solche, wir haben Zellkultur benutzt vor allem. Was sich eben auch anbietet und leicht umsetzbar und machbar ist, immer zwei Proteine miteinander, also die Interaktion von zwei Proteinen miteinander untersuchen möchte. Mikroskopie zum Beispiel oder durch Westernblot-Analyse.
Was ist ein Westernblot?
Ein Westernblot ist ein bisschen wie eine Gelelektrophorese.
Okay.
Während man bei der Gelelektrophorese DNA-Fragmente der Größe nach auftrennen kann, dient der Westernblot zur Auftrennung von Proteinen der Größe nach.
Mhm. Ja, ich habe das noch, auch schon mal alles gemacht, aber ich vergesse dann immer wieder.
Es gibt noch den Northern Blot.
Ja, genau.
Und den Southern Blot, was nichts mit den Himmelsrichtungen tatsächlich zu tun hat, weil der Erfinder Southern hieß mit Nachnamen.
Und die anderen waren...
Und der war der Erste.
Dann quasi so...
Der hat es mit DNA gemacht, glaube ich. Und mit RNA wurde das dann halt Southern Northern Blot genannt und dann waren halt noch Proteine übrig, Western Blot und für Eastern Blot haben sie jetzt noch nichts gefunden, aber mehr als Protein, DNA und RNA gibt es auch nicht wirklich, was man auftrennen kann.
Ja, okay. Ja.
Genau, und das kann man halt dann benutzen, wenn man, wenn ich gucken will, ist das Protein vorhanden zum Beispiel, dann kann ich das an dem Western Blot sehen, wenn ich das dann mit einem entsprechenden Antikörper dann markieren kann.
Und dann habt ihr versucht nachzuweisen oder euch anzuschauen, der Hund pfeift. Er singt. Ja, wie diese Proteine, ob die aggregieren oder...
Ein bisschen auszuholen, das eine Protein war das ein Enzym, die Beta-Amyloid-Cleaving-Enzyme. Das sorgt dafür, dass das Vorläuferprotein von dem Amyloid-Beta, welches sich dann in diese pathologischen Plaques aggregiert und zusammenklumpt, dass das geschnitten wird in dieses kürzere Stück. Und damit das passiert, muss eben dieses Vorläuferprotein mit dem Enzym zusammengebracht werden, an dem richtigen Ort sein. Und dafür sorgt ein Transportprotein, dass das Enzym dahin transportiert. Und meine Frage war jetzt dann im Prinzip, an welchem Ende bindet dieses Enzym an das Transportprotein? Also vorne oder hinten dran quasi.
Okay, das heißt, ihr habt keine Versuche mit Menschen oder Menschenmaterial gemacht, sondern habt wirklich die isolierten Proteine angeschaut und die kombiniert oder...
Genau, die klassische Zellkultur-Technik im Prinzip, dass ich eine Zelllinie habe, die lasse ich das Protein exprimieren. Das heißt, die bauen das ganz viel und man kann dann auch dafür sorgen, dass die zwei Proteine dann herstellen quasi und dann habe ich das in größeren Mengen und kann damit dann eben Versuche machen.
Du hast also deine Masterarbeit geschrieben, in Neurobiomedizin, ungefähr. Und normalerweise oder standardmäßig kommt ja jetzt die Doktorarbeit, aber die hast du nicht gemacht, sonst wäre ich jetzt mit einem Herrn Doktor verheiratet.
Oder ich würde sehr, sehr lange dafür brauchen.
Ja.
Ja, das Thema ist halt eben standardmäßig, weil klar, man stellt sich die Frage, ich bin im Studium fertig, was kommt als nächstes? Und die meisten Kommilitonen, für die war das klar, ja, jetzt wird promoviert. Weil macht man so oder, also ein Teil wusste, glaube ich, einfach auch nicht, was sie machen sollen.
Ich glaube, viele haben auch Angst, anzufangen zu arbeiten. Also das habe ich jetzt auch schon mitbekommen,
Das
dass.
kann auch sein, aber manche haben halt auch den Wunsch, einfach in der akademischen Schiene zu bleiben und dafür braucht man halt eben die Promotion. Also
Hast du
gibt
dir
euch.
da zu dem Zeitpunkt so Gedanken drüber gemacht? Also bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis ich das System irgendwie so verstanden habe, was man braucht und was notwendig ist oder welche Karrierewege es gibt.
Also, ja, es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, es hat einem ja keiner erzählt, aber es war einfach tatsächlich so.
Das erzählt er mir wirklich keiner.
Ja, also man kriegt das halt so mit eben in der Arbeitsgruppe, in der man die Masterarbeit macht, weil da ist man dann quasi am nächsten dran zu den Leuten, die dann promovieren. Und da sagt, also ja, es sagt einfach von vornherein keiner, kann ich überhaupt was machen, wenn ich fertig mit dem Studium bin? Kann ich dann direkt arbeiten? Und für mich war das, also nach dem Bachelor sowieso, da hatte ich nicht das Gefühl, ich könnte jetzt irgendwo arbeiten, ich kann zu wenig.
Ja, das ist halt
Da muss
irgendwie.
sowieso der Master her. Das war dann klar in dem
Ja.
Sinne. Ja.
Ich glaube, das Problem ist, wenn man nicht aus dem Haushalt kommt, in dem die Eltern eben auch diesen Weg eingeschlagen haben, dann hast du niemanden, der dir das erzählt. Und es gehen aber alle davon aus, wenn du ein Studium anfängst, irgendwie, dass du das ja weißt, weil die Dozenten, die Professoren, alle stecken ja in diesem System drin und für die ist das so selbstverständlich. Aber dich klärt halt ja keiner auf. Sagt
Ja,
so,
irgendwie.
es müsste irgendwie wie so eine Karriereberatung am Anfang eigentlich schon geben, die sagt so, okay, wenn du jetzt Biologie studierst und Biologe wirst, dann kannst du den Bachelor mal in die Tonne treten und den Master eigentlich auch und du musst mindestens eine Doktorarbeit machen und dann erzählen sie dir vielleicht im besten Fall noch, dass es ein Wissenschaftszeitvertraggesetz gibt, von dem man ja oft auch erst nach dem Master erfährt, wenn überhaupt.
Oder nachdem er angefangen hat mit Promovieren.
Ja, deshalb. Glaube ich
Ja.
wirklich, dass es was damit zu tun hat, ob deine Eltern oder du Geschwister hast, die das auch schon mal durchlaufen haben und dass du so Vorbilder hast und weißt, okay, so
Ja, irgendwie
funktioniert das.
Verwandte, Bekannte, von denen man das einfach weiß. Bei uns kam eben noch dazu, dass wir, damals war die Umstellung von Diplom auf Bachelor- und Master-System. Und wir waren eben der erste Bachelor-Master-Studiengang in Ulm. Und da wusste halt auch noch keiner, was machen wir jetzt mit den Leuten?
Ja.
Sind die dann so gut wie jemand mit Diplom? Oder das war nochmal ein bisschen eine andere Situation auch.
Weil der Lehrplan ja dann noch umgestellt wurde.
Ja, teilweise. Also, die haben dann einfach versucht, ganz normal ihren Stiefel dann durchzuziehen. Aber das war ja dann ganz anders aufgebaut, das Studium.
Ja, also bei mir war es ja so, dass ich den Bachelor gemacht habe und dann keine Lust mehr hatte, weiter zu studieren, weil ich Studium so schrecklich fand. Also nicht generell, weil das Studium in Heidelberg so schlecht war, sondern einfach, weil ich es ganz furchtbar finde,
Das Studium an
mir von
sich.
jemandem was beibringen zu lassen oder generell einfach. Ja, so.
Ja.
In so einem Rahmen zu lernen und dann habe ich mich aber auch auf Jobs beworben und ich habe ja auch einen bekommen. Also es geht theoretisch schon.
Es geht auf jeden
Es
Fall.
erzählt dir nur keiner und vor allem, was ich halt gemerkt habe, ist, dass sich das viele nicht zutrauen. Also dass ganz viele jetzt auch im Master bei mir gesagt haben, boah, ich bin ja noch kein richtiger Biologe oder keine richtige Biologin, wo ich mir halt dachte, so, ja doch, du hast ja
Ja,
schon
du
einen
hast fünf Jahre lang
Studienabschluss.
5 Jahre lang studiert und hast 2 Abschlüsse. Also
Ja,
irgendwas muss da ja hängen
und
geblieben
irgendwas
sein.
hat man ja auch gelernt und im Bachelor lernst du ja auch ganz viele Grundlagen. Die du im Master dann vielleicht noch vertiefst oder dich spezialisierst, aber natürlich ist man mit einem Bachelor auch schon Biologe und kann total viel.
Ja, natürlich, das ist einfach nur, es kommt einem ja so vor, als ob man, also unser Studiengang war halt sehr verschult und es gab einfach einen Stundenplan am Anfang und man hatte nicht wirklich Auswahlmöglichkeiten und man kommt sich ein bisschen so vor wie in der Schule und man würde ja auch nicht nach dem Abi direkt denken, ich kann was arbeiten, ohne irgendwie jetzt eine Ausbildung oder so zu machen. Und deshalb war
Ja.
das so vom Feeling her einfach ein bisschen, Ich komme noch gerade frisch aus der Schule raus. Ich kann noch jetzt nicht arbeiten einfach.
Das ist der Vorteil bei mir gewesen, weil ich ja eine Ausbildung gemacht habe und eigentlich auch direkt nach der Schule angefangen habe, schon zu arbeiten. Und dann weiß man ja, man kann schon arbeiten und kennt so ein bisschen die Arbeitswelt und hat vielleicht auch weniger Hemmungen, sich zu bewerben, weil man ja so ein bisschen weiß, wie das läuft und was gefragt ist oder was halt
Ja.
gefordert ist. Und ich glaube, dass es auch, also vielleicht auch krass ist, wenn man dann denkt, so, boah, jetzt muss ich 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche arbeiten, so. Und als Student kannst du es dir ja komplett einteilen und hast da schon auch mehr Freiheiten.
Ja, der
Das,
Schritt ist dann halt schon mal
ja.
nochmal ein anderer auf jeden Fall.
Okay, also ich weiß ja von dir, dass du dann angefangen hast zu arbeiten, nach
Genau.
deiner Masterarbeit und keine Promotion angefangen hast. Was hast
Ja.
du denn dann gemacht?
Ja, eben, also erstmal war die halt eine Entscheidung gegen eine Promotion, weil das macht man halt oder
Allein da sträubt sich's mir auch schon, wenn man Dinge halt
ja,
so macht.
das war einfach auch nicht die Motivation, weil man sich einfach überlegen musste, sind mindestens 3 Jahre, 4 Jahre. Und die muss ich halt dabei sein und das muss ich wirklich wollen. Und sonst hält es ja kein Mensch durch. Und für mich war die Motivation, einfach aufgeräumt zu sein und sicher zu sein für die nächsten 3, 4 Jahre, das war einfach nicht die ausreichende Motivation. Weil ich habe erst in der Masterarbeit wirklich molekularbiologisch auch gearbeitet mit den ganzen klassischen Techniken wie eben Klonierung, Zellkultur und habe da dann erst gemerkt, dass mir das eigentlich ziemlich viel Spaß macht.
Also das
Und
Handwerkszeug quasi eines
im
Biologen.
Labor zu sein quasi, genau. Und natürlich macht man das ja auch während der Promotion, aber was macht man dann nach der Promotion? Wenn man im akademischen Laufbahn bleibt, dann verlagert sich das einfach immer mehr ins Büro. Dann muss ich halt Anträge schreiben, dann muss ich dann halt Veröffentlichungen schreiben und was ich dann halt so mitgekriegt habe von anderen Leuten während meiner Masterarbeit auch, die waren jetzt alle nicht so happy und glücklich und ja, ich wollte einfach nur im Labor arbeiten, ohne den ganzen anderen Stress und alles, was da so da mitkommt.
Naja, weil du hast ja als
Und
Wissenschaftler
den
auch
ganzen
einfach
Kampf, ja.
den Druck, dass du ja auch erstens die Verträge hast, die meistens nicht besonders lange laufen. Wenn du einen langen Vertrag hast, dann hast du aber auch eben den Druck, dass du dann, wenn du fertig bist mit der Promotion, ja auch Gelder einwerben musst. Also du kannst ja da nicht einfach, wie man sich das so vorstellt und wie ich mir das auch vorgestellt habe, immer so eine romantische Version der Wissenschaftler, du. Ja, ist dann da so dein Labor und dann hast du unendlich Material, mit dem du rumexperimentieren kannst und probierst mal das aus und mal das und so ist das halt gar
Leider
nicht.
nein,
Also du
nee.
bist ja wirklich enorm viel damit beschäftigt, Anträge zu schreiben und neu zu schreiben und umzuschreiben, zu hoffen, dass mal was bewilligt wird, dass du Gelder hast, um dir ein bisschen Material für deine Forschung zu kaufen, um einen Teil der Versuche umsetzen zu können.
Ja, und es geht ja dann einfach immer weiter. Man ist dann immer weniger im Labor, hat dann eigene Studenten, Leute, für die muss ich mir Projekte überlegen und Gelder einholen und irgendwann vielleicht auch Lehre machen. Aber da habe ich mich einfach nie gesehen in der Rolle. Und dann ist natürlich die Frage, was kann ich denn stattdessen machen? Was bleibt denn noch übrig, wenn ich nicht promoviere? Und dann, ja, in der akademischen Richtung fehlt einfach so ein bisschen der Mittelbau, also quasi Wissenschaftler stellen.
Dass auch Leute mit einem Master dann arbeiten und
Einfach nur
wirklich in der
arbeiten können,
Forschung sein
genau,
können,
ohne
ja.
halt dann zu promovieren, weil es gibt dann natürlich auf der einen Seite die ganzen Studenten, die ja Bachelor, Masterarbeit machen und promovieren. Und wenn die fertig sind, sind es Postdocs, die bleiben dann auch 1, 2 Jahre in dem Labor und dann gibt es den Gruppenleiter und dann darüber den Professor. Und das sind alles nur Zwischenstufen im Prinzip
Du bist halt nie so angekommen dann.
auf der Leiter, genau, und da bleibt niemand wirklich lange. Das Längste ist halt der Promovieren, der dann halt 3, 4 Jahre lang bleibt, aber da ist dann auch klar, der geht dann wieder. Und auf der anderen Seite bleiben dann halt dann noch die TAs, also die technischen Assistenten. Und das war dann eigentlich für mich so, ja, probiere ich es mal, ob ich da halt einen Job kriege. Wusste ich auch nicht, wie da die Aussichten aussehen, weil das ja eigentlich ein Ausbildungsberuf auch ist. Ob ich da überhaupt eine Chance dann habe und dann
Hast du die Chance aber bekommen und durftest das machen?
zum Glück, was ziemlich cool war, dann auch in Ulm an der Uni, in der Arbeitsgruppe in der Virologie. Und da war eine Postdoc im Mutterschutz dann und die hatte sich für ein Programm beworben, das dann über 1 Jahr lang eine TA-Stelle dann bezahlt hat, damit ihre Forschung halt ein bisschen weitergehen kann.
Mhm.
Da wusste ich dann auch, das ist nach einem Jahr vorbei, aber als Einstieg war das für mich halt auch super, um einfach mehr Erfahrung zu sammeln.
Und die ganzen Techniken dann auch zu lernen, die halt da spezifisch
Genau,
verwendet
also
wurden.
einen Teil halt zu vertiefen, weil auch viel Zellkultur stattgefunden hat. Aber eben auch mit Viren zu arbeiten und Mikroskopie, und da waren auf jeden Fall viele neue Sachen. Auch einfach ein bisschen Routine zu kriegen und im Laboralltag zu sein. Und dann habe ich halt eben auch gemerkt, dass es das ist, was mir sehr viel Spaß macht. Nicht unbedingt vorne dran zu sein und mir Projekte zu überlegen, solche Dinge, sondern einfach dafür zu sorgen, dass die Leute, die in der Arbeitsgruppe arbeiten, ein gutes Arbeitsumfeld haben, dass ich denen halt bieten kann, indem ich dafür sorge, dass alles da ist, was die brauchen, und unterstützen kann bei Projekten.
Ja, und vor allem, dass du auch die Expertise dann in den Techniken hast, weil oft ist es ja so, dass man jetzt, wenn man so ein Forschungsprojekt hat, irgendwie eine Technik, keine Ahnung, ein, zwei Mal anwendet, aber vorher keine Routine drin entwickeln konnte. Und dann ist es halt super, wenn man ein TA hat oder eine TA, die sich damit gut auskennt und einen unterstützen kann.
Genau, und
Oder auch
das.
weiß, wo steht jetzt das Material, welche Lösung brauche ich, welchen Knopf darf ich auf gar keinen Fall drücken.
Genau solche Sachen. Da hat man halt eben zwei, drei TAs, je nach Arbeitsgruppengröße, und die sind dann auch ein bisschen spezialisierter. Also je nachdem, wie das der Gruppenleiter auch gerne hätte, sind die alle entweder Generalisten, jeder kennt sich ein bisschen aus, oder man hat da einen Spezialist, der ist jetzt für Zellkultur, der macht halt Färbungen, der ist für Mikroskopie, dass man einfach so einen Ansprechpartner für die verschiedenen Aufgabenbereiche hat. Und ich finde es auch super, Studenten was Neues beizubringen. Also ich habe als Hiwi dann auch ein Praktikum betreut während dem Masterstudium, und es hat mir auch immer viel Spaß gemacht, und das ist eben auch Teil von der TA-Arbeit, neue Leute einzulernen. Egal, ob
Ja.
das jetzt Praktikanten sind, die für ein paar Wochen da sind, oder neue Postdocs.
Das mochte ich halt auch immer irgendwie, das Wissen, was man hat, weitergeben, weil das irgendwie so, ja, weiß ich nicht, man kriegt halt irgendwie auch voll viel zurück, wenn man dann so merkt, dass man dem anderen ja wirklich was gezeigt hat und der das dann anwenden kann und auch dankbar dafür ist, dass es einem halt jemand gescheit zeigt und nicht so, ja, musst du doch wissen, wie es geht, hast du ja in der Uni gelernt, weil die meisten haben es halt nicht in der Uni gelernt oder du hast auch da die Technik einmal gemacht und dann zu verlangen, dass man das sauber kann. Also für mich ist Labor ja auch so eine fremde Welt, wo ich kann das wahrscheinlich schon, wenn ich mich anstrenge, aber ich muss mich enorm konzentrieren, weil ich immer Angst habe, irgendeine durchsichtige Flüssigkeit in die falsche zu pipettieren und dann ist alles kaputt.
Ja, aber das ist dann auch ein bisschen Einstellungssache. Natürlich gibt es dann auch Leute, die es dann irgendwie sauer werden, und das hättest du doch wissen müssen. Ja, Fehler passieren einfach. Erfahrene TAs haben schon die falsche Flüssigkeit in ein Gerät reingekippt und der Schaden war im fünfstelligen Bereich.
Oder was darf
Passiert
man nicht
einfach.
aufeinander kippen, Säure und Wasser oder so in irgendeiner
Erst
Reihenfolge?
das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das
Ja, oh Gott,
Ungeheure.
ich mag sowas immer nicht selber machen.
Ja, aber das passiert ja auch nur einmal.
Ja, ich
Dann
würde
ist
mir es
das
nicht merken, wie rum.
Auge weg und gut ist.
Ja, okay.
Nein, also es ist, man muss auch einfach ein bisschen entspannt sein und sich selber, ja, mal zurückversetzen in die Zeit. Man lernt einfach nicht alles auf Anhieb und kann es dann sofort perfekt. Und das dann von anderen zu erwarten, ist halt, finde ich, dann immer ein bisschen schwierig.
Und dann hast du in der Virologie gearbeitet, aber dann bist du auch wieder in die Neurobiologie zurückgekehrt später.
Genau, weil eben, ich hatte halt ein Ablaufdatum dann in Ulm und habe mich dann umgeguckt, was ist sonst noch so. Weil ich ein bisschen ortsgebunden war auch zu der Zeit, hatte ich halt nur so einen gewissen Radius, in dem ich gucken kann, und in der Ulmer Gegend ist es dann nicht so viel. Und dann bin ich dann am Ende in Tübingen gelandet, und in der Arbeitsgruppe oder in dem Institut geht es einfach generell um neurodegenerative Erkrankungen.
Also zurück zu Alzheimer und ähnlichem.
Genau, also alles, was so ein bisschen dafür sorgt, dass die Gehirnmasse schwindet und man gewisse Defizite dann entwickelt im Alter. Genau, und in der Arbeitsgruppe war dann eben, ging es um die Grundlagen, warum sich Proteine anlagern im Alter.
Also auch so Plaques, wie du vorhin gesagt hast, bilden im Gehirn dann.
Genau, ja, das basiert einfach darauf, dass sich Proteine verklumpen und verkleben, und das muss ja auch irgendwie einen Grund geben dafür, warum das passiert.
Und habt ihr jetzt Menschenversuche gemacht?
Nee, das war nebenan.
Was?
Nein, immer noch keine Menschenversuche, aber dafür hatten wir Xenorhabditis elegans, einen kleinen Fadenwurm als Modellorganismus. Der ist ungefähr 1 Millimeter groß, war aber, ist glaube ich relativ unbekannt, wenn man so über Tierversuche redet. Weil viele denken bei Tierversuchen halt klassisch einfach Maus oder auch manche denken an Häschen oder auch
Riegel.
Primaten,
Ja.
Nacktmulle, alles Mögliche.
Oh.
Stachelrochen oder so.
Was? Stachelrochen werden verwendet?
Nee, manche, wie waren das? Wie heißen die denn nochmal? Das kann man auch rausschneiden.
Chimären? Nein,
nein, die auch Blut abgenommen wird. Die,
ach so, die du meinst...
Trilobitenmäßig.
Ja, die... jetzt fällt mir es natürlich auch nicht ein.
Ja.
Falschschwänze, Falschschwanzkrebse.
Ah ja, genau. Genau, dann hatten wir halt eben C. elegans als Modellorganismus. Ja, ein kleiner Fadenwurm, der ganz cool eigentlich ist und auch bei manchen Sachen benutzt werden kann und eignet sich zum Beispiel auch eben für Neurodegeneration und die Erforschung, weil der auch Alterserscheinungen tatsächlich zeigt.
Aber so ein Fadenwurm, der hat ja kein Gehirn.
Nee, der hat ein paar Neurone.
Ein paar Neurone.
Ja, tatsächlich. Also das Lustige bei C. elegans ist auch, dass die eine Zellkonstanz haben. Das heißt, jedes Tier hat die genau gleiche Anzahl an Zellen. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es 968 Stück. Also jedes einzelne Tier hat 968 Zellen.
Das
und ein paar davon
krass.
Sind eben auch Neurone eben.
Okay, und man weiß halt genau, welche Zelle quasi...
Also ich weiß nicht, ob es so genau jetzt kartografiert
ist. Aber ich glaube, man kann in der Entwicklung irgendwie so nachsagen, okay, aus diesen Zellen entsteht dann Zelle 201 bis 405 oder
ja,
sowas,
so
irgendwie, dass man das nachvollziehen kann.
Und
ja.
Mit den Fruchtfliegen hat man das ja dann auch so machen können. Und der Fadenwurm, der zeigt halt eben wirklich Erscheinungen im Alter. Also im Schnitt werden die 2 Wochen alt.
Mhm.
Und man sieht es zum Beispiel, dass die dann... Also Alter ist ja dann relativ, weil es ja 2 Wochen ist.
Ja,
ein altes
okay,
Tier. Ist,
aber,
also in der Lebensspanne von dem Tier ist es dann halt schon alt. Die bewegen sich langsamer zum Beispiel. Die werden auch ein bisschen... Ja, die sind immer so glatt und...
Die Oberfläche wird faltig
und jugendlich. Ja, tatsächlich. Die werden
okay.
halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen dicker und kürzer. Also man kann auf jeden Fall, wenn man die 2 nebeneinander legt, so ein paar Tage und 2 Wochen alt, dann sieht man einen deutlichen Unterschied bei der Bewegung. Was eben noch praktisch ist, dass die einfach zu halten sind. Die fressen Bakterien.
Ja, okay. Du brauchst jetzt keine großen Stände dafür.
Nee, die leben auf einer 6 cm durchmessenden Petrischale. Das ist jetzt nicht so aufwendig auf jeden Fall. Und... Die sind durchsichtig. Das macht es auch ziemlich gut, die zu untersuchen. Also wenn man es dann bestimmte Proteine mit einem Fluoreszenzmarkstoff, Farbstoff markiert, dann kann man es einfach durch ein Mikroskop durch das Tier quasi beobachten, wo leuchtet es.
Okay, das heißt, du kannst halt sagen, ich möchte wissen, wo dieses Protein wirkt, in welcher Zelle oder in welchem Organ und dann...
Und in welchem Gewebe wird es exprimiert oder... weil man eben halt auch... über die Nahrung kann ich auch veränderte Bakterien denen zu fressen geben. Und dadurch kann ich ein Protein nicht ausschalten, aber ich kann die runterregulieren, dass die einfach weniger davon im Körper haben. Und dann kann ich halt eben auch gucken, ich regle das eine runter, hat das einen Einfluss auf ein anderes Protein? Leuchtet das jetzt stärker oder schwächer?
Aber der Fadenwurm ist ja dann ziemlich weit weg vom menschlichen Organismus. Wie kann man dann Sachen, die man da rausfindet, wie kann ich jetzt zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson anhand von so einem Fadenwurm untersuchen?
Das war auch leider mal ein großer Kritikpunkt. So, was hat denn das irgendwie jetzt für eine Relevanz? Ist ja nicht mal eine Maus. Aber die Grundmechanismen kann man trotzdem untersuchen. Und es geht auch mal ein bisschen einfach um Praktikabilität. Bis ich eine alte Maus habe, muss ich 1,5 Jahre warten.
Ja, okay, das stimmt. Und beim Fadenwurm halt die 2 Wochen.
Genau, und ich kann es beim Fadenwurm, kann ich jetzt keine Krankheit spezifisch untersuchen. Also ich kann es gibt kein Alzheimer-Fadenwurm. Die haben das Protein, die haben analog zu dem Protein höchstens, aber nicht genau dasselbe Protein. Also es läuft schon anders, aber die haben eben die Grundmechanismen. Da wurde eben auch rausgefunden, dass bei denen im Alter sich auch über 700 Proteine aggregieren dann mit der Zeit. Das
also,
kann man einfach natürlicherweise beobachten, ohne dass man die...
Ohne dass da jetzt quasi
manipuliert
eine Krankheit
wird.
Induziert ist oder sowas.
Genau, man hat einfach verglichen, man nimmt junge Tiere und alte Tiere und guckt sich dann, isoliert einfach die kompletten Proteine und dann kann man eben rausfinden, wie löslich die sind.
Mhm.
Also ob die sich stark zusammenklumpen oder nicht. Und in alten Tieren gab es viele, viele unlösliche Proteine, die halt einfach zusammenklumpen. Und das ist ja das Grundprinzip auch von den anderen Erkrankungen. Also kann man so die, deshalb auch Grundlagenforschung. Ich kann halt die Mechanismen versuchen herauszufinden, warum lagern sich jetzt da die zwei Proteine aneinander an, weil das in dem Wurm genauso passiert wie beim Menschen.
Ja, ich kann jetzt beim Fadenwurm ja keinen Gedächtnistest irgendwie machen und gucken, ob er noch eine Uhr richtig zeichnen kann.
Nee,
Das
es
ist ja gar
ist.
nicht relevant dann, sondern es geht ja wirklich darum, rauszufinden,
Genau.
wie funktionieren ja biologische Grundvorgänge.
Genau, einfach die Grundmechanismus, die kann ich da auch super dann halt rausfinden. Und man kann auf der anderen Seite auch sagen, es gibt ja aber auch keine Alzheimer-Maus, weil das nicht natürlich im Mausleben passiert, sondern das wird einfach künstlich erschaffen, indem dann auch die Proteine überexprimiert werden oder auch bestimmte Manipulationen durchgeführt werden. Und dann zeigen die so eine Art von Alzheimer oder Parkinson, weil die einfach ein, zwei Symptome vielleicht entwickeln, aber nie das gesamte Bild, wie es im Menschen ist.
Darum sind sie auch Modellorganismen, weil man
Deshalb
eben,
genau.
ja.
Und sonst müsste ich halt Menschenversuche machen.
Ja, okay, das wäre ethisch noch weniger tragbarer als die Tierversuche.
Und wer würde sich freiwillig dafür melden? Also,
Ja.
genau.
Du hast ja als TA dort gearbeitet, also als technischer Assistent, nicht als Wissenschaftler. Mir wurde aber ein Paper zugeschickt aus deiner Zeit, als du da gearbeitet hast, auf dem du Erstautor bist. Wie kann das sein? Weil Erstautoren sind ja eigentlich die Wissenschaftler, die hauptsächlich für ja, diese Publikation verantwortlich sind oder die meiste Arbeit dort gemacht haben. Ja, ich weiß, du hast mir es zugeschickt.
Also mein erstes Erstautorenpaper, das war noch aus der Virologie in Ulm.
Okay.
Da hat eine Masterstudentin, war vorne dran und ich habe dann geteilter Erstautor, war ich auf dem Paper. Und das hängt halt auch immer stark davon ab, wie der Arbeitsgruppenleiter das sieht. Und auch wie der TA oder die TA das halt machen möchte. Es gibt welche, die kriegen dann montagmorgens den Plan, was für Experimente die innerhalb der Woche machen. Und dann arbeiten die das ab. Und dann ist das für die erledigt. Das ist halt so quasi so ein bisschen ein handwerklicher Beruf. Und ich finde das auch völlig okay. Dann machen die ihre Arbeit, die können das gut. Aber die interessiert dann nicht wirklich, was dann rauskommt. Also im großen und Ganzen. Und die anderen, die arbeiten dann halt mit in den wissenschaftlichen Projekten.
Und dann die Datenauswertung auch oder
Datenerhebung,
überlegen halt, was könnte
Datenauswertung.
man noch für Experimente machen, um was besser
Genau.
rauszufinden.
Und halt eben wichtig, wenn ich halt ein Experiment gemacht habe und mir das Ergebnis angucke, was ziehe ich jetzt für Schlüsse aus dem Ergebnis und wie mache ich weiter? Und ich hatte halt das Glück, dass ich bisher bei allen Stellen auch in Experimenten oder Projekten mitarbeiten durfte. Das heißt also nicht nur Routine-Sachen machen wie ein Gerät betreuen oder Puffer ansetzen oder solche Dinge, sondern eben halt auch Experimente teilweise auch geplant habe und durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet habe. Und so kam es dann eben dazu, dass ich jetzt auf ein paar Papern mit draufstehen darf, unter anderem eben zwei mit Erstautorenschaft.
Was sehr cool ist. Aber
Ich finde es auch mega cool. Ich hab nie gesagt, ich würde das gern machen. Das war eben mein Glück, dass die
dass sie dich da
meine
unterstützt haben und
dass meine
gefördert
Chefinnen
haben.
dann halt eben gesagt haben, hey, du hast die Arbeit gemacht und dann finde ich das völlig fair, dass du auch mal mit auf dem Paper draufstehst.
Ja,
Und das ist
naja.
halt auch so eine Sache, die nicht selbstverständlich ist.
Ja, aber vielleicht ändert sich das auch ein bisschen, weil du bist ja eigentlich Wissenschaftler jetzt von deinem Abschluss her, arbeitest dann aber in einer anderen Anstellung, weil es ja keine Stellen so direkt gibt. Also mittlerweile vielleicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, halt Wissenschaftler ohne Promotion einfach, die mitarbeiten. Und natürlich haben die genauso
Das
das
heißt,
Anrecht
man,
oder eben die
ja.
Beteiligung an solchen Publikationen. Und du hast halt einfach den Titel, ist dann halt quasi als TA angestellt, aber eigentlich hast du ja auch als Wissenschaftler dann mitgearbeitet.
Ja, das ist auch immer die klassische Frage beim Bewerbungsgespräch. Sie haben doch einen Master, warum bewerben Sie sich hier nur auf eine TA-Stelle? Ja.
Weil es vielleicht auch Spaß macht, was du dann da
Weil
machen
ich einfach
kannst.
gerne im Labor halt arbeiten möchte und nur eine TA-Stelle, ich finde das irgendwie auch nicht. Ist nicht
Das,
abwertend, weil das
ja.
ist einfach. Das sind mit die wichtigsten Leute, weil die einfach dafür sorgen, dass das Labor läuft und die, die am
Ja,
längsten
wenn die
eigentlich immer
nicht
da
da
sind.
wären, dann würden aber echt viele Wissenschaftler nichts hinkriegen oder auch Promovierende, weil,
Da läuft einfach so viel
ja.
im Hintergrund ab, das gar nicht gesehen wird. Und wenn derjenige dann weg ist, oh, das hat er gemacht, das hat er gemacht. das sind halt einfach sehr, sehr wichtige Leute und mir macht das Spaß.
Ja.
Und mir ist es auch bewusst, dass ich überqualifiziert bin.
Was auch immer das dann wieder bedeutet, weil ich finde immer, wenn du eine Arbeit machst, die dir Spaß macht und in der du aufgehst und in der du auch viel dazulernst, was du jetzt ja zum Beispiel auch in deinem neuen Job wieder gemacht hast, unheimlich viel dazugelernt, dann bist du, was heißt denn überqualifiziert?
Eben, ich kam mir da überhaupt nicht, ich kam mir eher unterqualifiziert vor, weil jeder TA mit einer Ausbildung das alles mehr konnte als ich.
Naja, und das ist ja eigentlich generell irgendwie so ein Thema, ich weiß nicht, ob es in anderen Berufen auch so ist, aber dass man in der Wissenschaft einfach immer das Gefühl hat, man ist so dumm und man weiß viel zu wenig und man wird nie all das wissen, was man wissen sollte, um seinem Ruf quasi gerecht zu werden. Also wenn du dann einen Doktor hast oder einen Master, dass du dann, du denkst immer, hä, das reicht doch gar nicht, was ich weiß. Also,
ja, man lernt nie aus.
Ja, natürlich, es gibt immer unheimlich viel mehr dazu zu lernen, aber in dem System kriegt man auch ganz leicht das Gefühl, dass man irgendwie zu wenig weiß, weil es halt auch Leute gibt, die sich sehr gut selbst darstellen können und
ja.
Und auch so Titel ja immer noch ziemlich beeindruckend wirken, wenn man dann so denkt, boah, das ist
Doktor oder Professor. Ich kann auch sagen, ich bin Master of Science.
Ja, das klingt natürlich.
Klingt halt auch ziemlich cool.
Ja.
Ja, und die andere Sache ist halt eben auch, wie der Chef das dann halt haben möchte. Der kann sich ja dann auch entscheiden, stelle ich dann lieber jemanden mit einer Ausbildung ein, der die Technik halt sauber und gründlich gelernt hat. Oder stelle ich jemanden ein, der es vielleicht nicht so gut kann oder erst noch lernen muss, aber der halt quasi diesen wissenschaftlichen Hintergrund hat und selber schon wissenschaftlich gearbeitet hat, der dann vielleicht mitdenken kann, besser die Zusammenhänge versteht und einfach so ein bisschen mehr als Wissenschaftler arbeiten kann.
Wir haben jetzt eigentlich darüber geredet, also du hast einen Job im Wissenschaftsbereich gehabt, an irgendwelchen wissenschaftlichen Instituten oder an der Uni.
Mhm.
Aber mit einem Master kann man, oder auch mit einem Bachelor mittlerweile, kann man ja auch in die Industrie gehen. Und da sieht es, glaube ich, nochmal ganz anders aus, dass da eher weniger Leute sind, die eine Promotion haben, sondern mehr Leute mittlerweile auch, die nur einen Bachelor oder nur einen Master haben halt.
Ja, das ist einfach, hat sich auch ein bisschen gewandelt. Ich habe mich auch mal bei einer Stelle beworben, dann hätte ich mit sechs anderen, also es ist ja, es hieß glaube ich einfach dann Research Assistant, ist einfach dieser, wie nenne ich die Sache, ist eigentlich ja dann egal. Und von den sechs, da hatten fünf auch einen Mastertitel und eine in der Ausbildung.
Aber ich glaube, Research Assistant ist quasi auch, was ich jetzt bin, wissenschaftlicher Mitarbeiter, weil du bist ja dann nicht Gruppenleiter oder warum man auch immer dann kein Researcher ist, aber...
Es gibt auch die Bezeichnung Researcher oder... Angestellter Wissenschaftler,
ja.
Je nachdem, da gibt es auch 1000 Bezeichnungen. Ich war dann auch schon Technical Assistant und jetzt bin ich, glaube ich, medizinisch-technischer Laborassistent, steht auf meinem Ausweis drauf,
ja.
Obwohl ich das auch nicht gelernt habe, aber es ist halt einfach die Bezeichnung.
Was machst du denn jetzt?
Jetzt arbeite ich seit Mitte August im Institut für Anatomie an der Universitätsmedizin in Rostock.
Okay, also doch nochmal was ganz anderes.
Ist wieder ein bisschen anders.
Aber noch was mit Biologie?
Ja, definiere Biologie. Ja, also hat ja auch was mit Menschen zu tun.
Ja.
Aber auch wieder wissenschaftliches oder molekularbiologisches Arbeiten quasi durch PCRs, Zellkultur, in dem Fall halt auch wieder Tierversuche, aber mit Mäusen, histologische Färbungen,
also die ganze ganz verschiedene Bandbreite. Techniken.
Ja, auch,
und wieder was mit Nerven.
Wieder was mit Nerven, ganz viele Nerven, wichtige Nerven im Kopf und wieder halt viele Dinge, die ich noch nicht gemacht habe bisher und neu waren für mich.
Was ziemlich cool ist eigentlich, wenn man dann wieder so einen Einblick bekommt.
Allein in dem ersten Monat habe ich so viele neue Sachen gemacht, wie schon die Jahre davor nimmer. Das war schon ziemlich cool.
Ich finde es ziemlich cool, dass du mir so viel erzählt hast. Und gern. Auch wenn ich dich schon gut kenne, waren da trotzdem noch einige neue Sachen dabei.
Oh nein.
Und ich finde es immer wieder cool, weil dein Weg irgendwie so zeigt, dass man nicht einfach was machen muss, was halt alle so machen, sondern dass man das auch hinterfragen kann. Und du kannst ja immer noch promovieren. Also der Weg ist dir ja nicht versperrt.
Andersrum ist eher das Problem, genau, den Doktortitel kriege ich nicht mehr
der
los.
Der ist dann da, genau. Ja. Aber ich finde das halt irgendwie einfach ein schönes Beispiel, weil ich glaube, viele, so wie ich das mitbekommen habe, promovieren einfach, weil sie wirklich nicht wissen, was sie tun sollen, weil man das halt so macht oder weil sie Angst haben, anzufangen zu arbeiten und sich zu bewerben, Bewerbungsgespräche, wenn man das noch nie hatte, ist das natürlich auch immer was ziemlich Krasses.
Ja, und ob es überhaupt die Möglichkeiten gibt. Ich kann mich auch noch an eine Masterstudentin erinnern, die eben auch gezweifelt hat und sich überlegt hat, Promotion ja oder nein. Und ja, sie war eher so, ich mach's halt, weil es gibt keine Alternativen. Dann habe ich auch nur gemeint, ich. Also
Ja,
es gibt Möglichkeiten, man muss einfach auch
sich trauen halt vor
sich
allem.
trauen und offen sein. Und das ist jetzt auch nicht ein Stein gemeißelt, dass ich bis zur Rente technischer Assistent bleibe.
Nee, deine
Vielleicht packt es mich
Berufsbezeichnung wird
irgendwann.
sich immer mal wieder ändern, je
Das
nachdem, wo du
genau.
arbeitest.
Oder ich finde irgendwo einfach eine Stelle als Wissenschaftler.
Ja.
Weil mit einem Masterabschluss, das ist ja auch schon ziemlich hoch und ziemlich viel wert.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich promoviere doch noch. Oder das ist ja alles
Und vor allem durch deine
offen.
Berufserfahrung hast du so viele verschiedene Techniken und Methoden kennengelernt und kannst die halt auch,
Die ich nicht könnte, wenn ich jetzt direkt danach promoviert hätte und
weil du
mich schon
ja auch,
spezialisiert
genau,
hätte
weil
auf
du ja
dem
dann nur in
Feld.
deinem Themenbereich so gewesen wärst und so kannst du ja, was weiß ich, alles. Also ich kann dich bei fast allem immer fragen, wie macht man das? Weil ich da ja wirklich wenig Ahnung habe oder
Eben,
einfach vieles
also
wieder vergessen habe, was ich mal gelernt habe.
von Viren, Neurodegeneration, Zellbewegung und jetzt halt in der Anatomie, auch schon mit ganz anderen Themen. Ja, und das ist halt einfach das Schöne daran, dass ich bin halt nicht wirklich festgelegt und
Darum finde
das
ich auch,
macht Spaß.
ja, aber darum finde ich, passt auch die Beschreibung irgendwas mit Biologie einfach
Ja.
ziemlich gut, weil du da voll vielseitig aufgestellt bist und halt auch so viel Verschiedenes schon gemacht hast.
Ja, ich bewundere es immer, wenn Leute dann irgendwie um die halbe Welt reisen, weil die genau dieses Promotionsthema machen wollen und sagen, ja, das ist mein Ding, das interessiert mich.
Manche Leute ziehen dafür nach Rostock.
Zum Beispiel, um das bisschen einzugrenzen, ihr Steckenpferd. Ja, aber sowas hatte ich halt nie und deshalb bin ich aber auch für vieles offen.
Ich finde auch, dass man nur weil man Wissenschaftler ist, nicht, du brauchst nicht dieses eine Ding, wofür du so voll brennst und nur das geht, weil man braucht halt auch die Leute, die so ein bisschen größeren Blick haben auf die Dinge und verschiedene Dinge können, weil dann kannst du eben auch viel mehr kombinieren oder
Zusammenhänge finden
Zusammenhänge
vielleicht
feststellen, die
oder
andere vielleicht gar nicht sehen, weil sie so in ihrem Thema drin hängen.
es ist halt immer die Gefahr, aber Spezialisten sind halt auch dann meistens ziemlich gut in ihrem Thema. Aber dafür
Ja.
sind dann wieder die Generalisten, die vielleicht zwei Spezialisten zusammenbringen können.
Okay.
Uha.
Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss. Und zum Abschluss habe ich mir überlegt, also zum Auslaufen dieser Folge, und das werde ich vielleicht auch in den nächsten Interviews beibehalten, wenn meine zukünftigen Interviewpartner oder Partnerinnen bereit dazu sind, dass wir uns gegenseitig noch Fragen stellen, weil ich das immer blöd finde, einfach immer nur den anderen auszufragen. Und das ist ja irgendwie viel schöner, als wenn der andere auch was von mir erfahren kann oder was auch immer jetzt für Fragen kommen. Deshalb war die Idee, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen und die beantworten müssen. Und jetzt geht's los. Magst du mit der ersten Frage anfangen? Achso, noch kurz vorneweg, die müssen nichts mit dem Thema, über was wir geredet haben, zu tun haben. Es kann wirklich alles Mögliche sein.
Dann wäre meine erste Frage, was war deine schönste Tierbegegnung bisher?
Oh Mann, das ist immer so blöd, weil ich immer nur über dieses eine Tier rede. Aber ich habe mich unheimlich gefreut, als eine Kamelhalsfliege auf meinem Wandern in Italien auf meinem Unterarm gelandet ist. Und ich fand die halt irgendwie schon ziemlich lange ziemlich cool. Also, wenn es interessiert, mal an einem Podcast reinhören. Und dann ist die einfach auf meinem Arm gelandet und ich war so: Oh mein Gott, eine
Ah, das ist
Kamelhalsfliege!
ja
Und dann war sie weg. Aber
egal.
ich habe die gesehen.
Sehr cool.
Ja. Okay, dann stelle ich dir jetzt mal eine andere Frage, anderer Themenbereich. Was ist dein Lieblings-Fantasy-Charakter?
Fantasy im Sinne von. Keine Ahnung, Comics und alles
Alles, was
Mögliche,
nicht in
was.
der Realität existiert, quasi.
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Sollen wir es
Also.
eingrenzen auf nicht Marvel? Ohne Marvel Universe.
Dann bleibt kaum mehr was übrig. Dann müsste ich wahrscheinlich spontan Gandalf sagen,
Habe ich
von
mir
Herr
fast
der Ringe.
gedacht.
Weil der ist einfach cool.
Okay.
Oder Dumbledore, aber die sind so ein bisschen ähnlich.
Ja.
Ja.
Alter weißer Mann. Alter weiser Mann, Entschuldigung.
Oh. Was ist dein Lieblingsbaum?
Die Magnolie.
Oh, okay.
Was hast du gedacht?
Nein, also das war so eine schnelle Antwort. Ich
Ja, was
müsste,
wirklich.
glaube ich, länger überlegen, wenn mir die Frage gestellt
Ich
wird.
mag Magnolien total gerne, weil, also, die einfach irgendwie vom Erscheinungsbild total cool sind. Die haben so, das klingt so dumm, so dicke, fleischige Blätter. Also, die sind halt so saftig grüne Blätter und die Blüten, die sind auch
Ist das so
so
dicke,
groß
groß,
und
ja?
ja, auch irgendwie so starke Blüten. Also, jetzt ohne, das soll jetzt nicht symbolisch stark sein, sondern halt einfach so massive Blüten. Ich finde die irgendwie total cool. Und auch biologisch finde ich die total spannend, weil es so ursprüngliche Pflanzen sind. Also sind eine der ersten Blütenbäume, die es gab. Und die Blüten, die sind unordentlich. Das heißt, nicht jede Blüte hat die gleiche Anzahl an Blütenblättern oder Staubblättern, sondern wenn man 6 Blüten nimmt, dann sind 5 davon unterschiedlich von der Anzahl.
Wow,
Das finde
okay.
ich irgendwie total cool. Dann möchte ich von dir wissen, was ist deine liebste Jahreszeit?
Es ist auch schwierig, weil ich finde, jede Jahreszeit hat was Schönes. Aber eingrenzen würde ich es auf die Übergangsjahreszeiten, Frühling und Herbst, weil ich den Wandel einfach mag. Also beides, sowohl wenn es dann im Frühling alles wieder grün wird. Das finde ich schön, wenn alles so die verschiedensten Grüntöne und dann explodiert und die Tiere werden wieder lebendig. Und Herbst ist halt auch schön.
Auferstehung von den Toten.
Quasi, man hört dann einfach wieder die ganzen Vögel, wenn die rauskommen.
Ja.
Und Herbst ist halt dann andersrum auch wieder schön, wenn die Blätter dann fallen und farbig werden und die elende Hitze nicht mehr da ist.
Ich mag irgendwie,
Ja.
finde es auch schwierig, mich festzulegen, weil ich immer so was habe. Am Anfang der Jahreszeit ist es so, dann kommt immer so dieses Herbstgefühl oder Frühlingsgefühl, Wintergefühl. Und dann denke ich so, oh, jetzt könnte es doch mal wieder schneien, irgendwie so 2 Monate nach dem Winter oder so, weil ich das, dann reicht die Jahreszeit wieder.
Dann dauert der Wechsel zu
Ich könnte
lange.
mich da auch nicht festlegen.
Das ist ganz schwierig, weil eben jedes hat was Schönes.
Ja.
Ja. Ist Jurassic Park realistisch, was die Forschung angeht?
Oh, ich glaube nein, leider. Oder besser so. Naja, also es gibt zumindest keine Dinosaurier-DNA, die im Blut, also durch das Blut von einer Mücke aufgesaugt wurde und dann bis heute erhalten ist. Vor allem ist es unrealistisch, weil zumindest bei, soweit ich mich erinnere, den heute lebenden Wirbeltieren, oder zumindest bei uns ist es so, dass wir in den Erythrozyten gar keine DNA mehr haben, oder?
Also, soweit ich weiß, haben die keine Zellkerne und
Ja,
dann
genau, also da ist ja keine DNA drin und
wird das sowieso
es gibt
schwierig.
trotzdem DNA im Blut, weil man ja auch so Tumormarker nehmen kann. Also man kann so DNA-Schnipsel von Tumorzellen, weil ja auch immer Zellen, die irgendwie aufgelöst sind, auch im Blut rumgeschwemmt werden. Sowas kann man finden, aber man kann jetzt kein ganzes Genom oder sowas. Also selbst wenn wir jetzt heute eine Mücke nehmen würden und da aus dem Darm das hoffentlich noch nicht verdaute Blut rausnehmen, wäre die DNA auch nicht verwertbar. Und allein vom Erhaltungszustand.
Hat das schon mal jemand versucht?
Es wäre lustig, mal zu
Einfach
gucken.
nur, ob das
Einfach
Prinzip
könnte man
funktioniert,
den
ja.
Menschen daraus wiederherstellen. Dann
Oder was auch für
müssten wir
ein.
uns gar nicht die Mühe machen, immer den Bernstein kaputt zu machen dafür.
Oder was für ein Tier auch immer.
Ja.
Ja.
Also es funktioniert nicht. Also DNA, damit die stabil erhalten bleibt und nicht zu beschädigt ist, braucht ja auch eine gewisse Temperatur über die Zeit. Und
Ja.
ich glaube, die zum Beispiel die Mammuts, die im Permafrost erhalten sind, da wäre es theoretisch möglich. Aber das war ja auch so eine Linie von Mammuts, die nicht mehr so fit waren und die dann ausgestorben sind. Darum sollte man es lieber lassen. Also ich finde es einerseits, ja, würde ich sagen, nein, und ich finde es ein bisschen schade, aber
Vielleicht hat es auch was
vielleicht
Gutes.
hat es auch was Gutes. Okay, das ist eine gemeine Frage, die habe ich Anna auch schon mal gestellt. Und ich bin gespannt, was du sagst. Wenn deine Freundin ein Insekt wäre, welches Insekt wäre sie dann? Also du kannst es so beantworten, entweder beschreibst du mich als Insekt oder deine ideale Freundin. Ich bin auch nicht sauer.
Also ich würde dich als Insekt beschreiben. Ich glaube, eine Libelle würde ganz gut passen. Weil die einfach.
Territorial
Die.
kampfbereit.
Zum einen territorial, aber das Territorium wechselt ja von Tag zu Tag. Also braucht auch immer ein bisschen einen anderen Ort. Ist bunt und schillert. Und ist sehr schnell unterwegs. Ja, ich glaube, das würde mir am ehesten dazu einfallen.
Okay, damit kann ich leben.
Ist das okay?
Ja, das ist okay.
Okay. Hast du einen Lieblingsforscher?
Oh.
Oder ja, Lieblingswissenschaftler oder?
Das finde ich schwierig, weil ich immer, also weil ich es schwierig finde, so Menschen als Vorbild zu nehmen, weil ich Menschen oft sehr unangenehm finde oder weil ich weiß, dass Menschen immer so auch ihre Fehler haben und ich deshalb nicht so einen Menschen als Vorbild nehmen würde, sondern halt eher so,
Vielleicht jemand, der dich beeindruckt hat.
ich mag halt die Arbeit von den Leuten so, aber die Persönlichkeit würde ich da immer gerne rausnehmen, weil ich da irgendwie
Ja, das ist
mich
ja
so
auch.
mit nichts identifizieren kann. Ich weiß nicht, geprägt hat mich halt Ernst Haeckel total von den Illustrationen her, auch wenn ich weiß, dass der sehr streitbar ist und auch ein bisschen wahnsinnig war wahrscheinlich. Und sonst, mir würde jetzt gerne, also ich fände es schön, wenn mir jetzt eine weibliche Wissenschaftlerin einfallen würde, die mich so geprägt hat, aber
Es
nee.
muss ja nicht unbedingt Prägung sein, sondern
Ja.
einfach jemand.
Also wenn es jetzt so von der Geschichte her ist, dann war es auf jeden Fall Maria Sibylla Merian, die ja als Frau im 18. Jahrhundert oder um 1700 herum alleine nach Südamerika gereist ist und dort Insekten erforscht hat. Also
Das ist schon ziemlich stark.
und die auch wirklich ziemlich krass untersucht hat. Also die hat ja wirklich Lebenszyklen, die hat die Raupen gesammelt und geguckt, zu welchen Faltern die sich mal entwickeln werden. Und der Ansatz ist ja auch für die Zeit auch ziemlich beeindruckend gewesen. Und allein, dass sie als Frau halt alleine unterwegs war. Ja, glaube ich. Wenn dann sie. okay, das ist jetzt eine eigentlich eher sehr private Frage. Aber hättest du gerne einen anderen Hund?
Manchmal
Also, wenn ihr vorhin was kläffen, weinen
knutschen.
oder an der Türscharren gehört habt, das war unser wundervoller Hund.
Ja.
Wegen dem wir die Aufnahme auch für eine Stunde unterbrechen mussten.
Das passt jetzt zu meiner Frage auf der Liste. Hast du einen Lieblingshund?
Ja, natürlich die Wanderwester.
Natürlich. Und er bedroht uns jetzt auch gerade überhaupt nicht mit einer Schusswaffe.
Nein, ich finde ihn wirklich toll und ich habe sehr große Hoffnung, dass er irgendwann besser wird.
Dass er das
Und
auch
ich finde es
merkt.
sehr cool, dass du das auch als Frage hattest. Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Welchen Ort in der Natur magst du am liebsten und oder an welchen Ort würdest du mich mal mitnehmen für eine kleine Expedition?
Ein konkreter
Ja,
Ort
oder
oder
so,
ein, also
würdest du
ein
lieber mit mir in
Habitat?
den Wald oder auf eine Wiese gehen, oder?
Es ist eine interessante Frage, die mir auch noch niemand gestellt hat. Vielleicht so eine Mischung ein bisschen aus Wald. Mit einer Lichtung und einem kleinen See.
Oh, meinst du die Kösterbecker Berge?
Nein, das ist kein See.
Doch, dieser ranzige unten. Also am ersten
Das ist ein
Parkplatz.
kleiner Fluss. Ach, der, ach du meinst das Wasserloch.
Ja.
Ja, genau. Nee, ein bisschen größer. Ja,
Ich glaube,
sowas
dann
glaube
kenne
ich
ich
echt.
sogar einen Ort, wo wir mal hinfahren könnten.
Oh, okay. Sowas, weil ich mag so ein bisschen die Mischung. Ja.
Okay. Hast du noch eine Frage?
Lasst mich auf meinen Spickzettel schauen. Hast du ein Lieblingsbuch?
Oh, das ist auch ganz schwierig. Ich würde sagen, nein.
Einfach zu viele gute Bücher.
Ja, also ich liebe Bücher allgemein und ich lese sehr wenig Romane, also eigentlich gar nicht mehr in letzter Zeit, weil ich emotional dem nicht entgegenstehen kann. Nee, hauptsächlich irgendwie Sachbücher und da begeistert mich eigentlich immer wieder Neues. Was ich halt sehr cool fand, war Und sie fliegt doch von Dave Goldston, weil das quasi so das Buch war, was mich dazu gebracht hat, Biologie zu studieren. Weil so und meine Begeisterung für Insekten verstärkt hat, aber das ist jetzt nicht das beste Buch, was ich je gelesen habe. Aber es war so das
Das
vielleicht
muss
eines
auch
der
nicht
prägendsten
sein,
Bücher,
genau,
ja.
ja. Einfach was einem im Gedächtnis geblieben ist.
Ja.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Ich habe keine Frage mehr. Bist du fertig?
Ich bin fertig.
Okay. Dann danke für das schöne Interview.
Danke für die Einladung.
Und danke für die lustigen Fragen.
Gerne.
Und dann widmen wir uns mal wieder unserem Hund, würde ich sagen.
Ja, der kann's brauchen.
Das war die erste Interviewfolge von Mal eben entdeckt. Wir haben so viele Themen angesprochen, über die auch noch viel, viel mehr erzählt werden kann. Und deshalb wird es Mikrofolgen geben, Mikrowissensfolgen, in denen nochmal manche Themen genauer besprochen werden. Und ihr könnt über die Themen abstimmen, die da dran kommen sollen. Das könnt ihr zum einen bei Instagram in meiner Story. Da findet ihr mich unter dem Namen Mal eben entdeckt. Oder eben hier bei Spotify unter der Folge. Da kann man was eingeben, könnt ihr auswählen, was ihr dann hören wollt. Und dann nehmen wir nochmal was auf. Und ja, wenn du hier im Podcast auch von deiner Begeisterung für ein Thema erzählen möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht und dann können wir gucken, ob du auch als Interviewgast hier dabei sein kannst oder möchtest. Würde ich mich sehr freuen.